Wenn wir hier aus dem Sendestudio nach draußen gucken, da wirkt es schon ordentlich weihnachtlich, ordentlich adventlich. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, der hat am Montag aufgemacht. Weihnachtsmarkt gibt es auch in Bethlehem, direkt vor der Geburtskirche. Da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Das weltberühmte Gotteshaus an dem Ort, wo Jesus der Überlieferung zufolge geboren wurde. Das ist in den vergangenen Jahren gründlich restauriert worden und glänzt jetzt schon vor dem Weihnachtsfest im neuen Glanz. Darüber und grundsätzlich über die Adventszeit im Heiligen Land können wir sprechen mit Dr. Georg Röwekamp. Der ist Repräsentant des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande und zurzeit bei uns in Köln. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Die Adventszeit, also Sie kriegen das ja im Moment mit, die Weihnachtsmärkte hier. Wir haben am Gebäude zwei, einen rechts, einen links. Ich vermute mal, im Heiligen Land, in Jerusalem oder in Bethlehem wird das ein bisschen anders ablaufen, ne?
Das ist deutlich anders, wobei es schon darauf ankommt, wo man sich aufhält. Im jüdisch geprägten Westjerusalem merkt man davon eigentlich gar nichts. Während in Bethlehem, wie Sie schon sagen, vor der Geburtskirche tatsächlich auch schon am ersten Advent der große Weihnachtsbaum feierlich eingeweiht wird, beziehungsweise die Beleuchtung eingeschaltet wird. Etwas, was mich hier immer noch eigentümlich berührt, dass schon am Anfang des Advent der Weihnachtsbaum steht. Da gehört das zur christlich-arabischen Folklore dazu. Und da ist es auch so, dass Lichter brennen, Lichtreklamen, Leuchtreklamen in den Städten zu sehen sind mit weihnachtlichen Motiven. In Jerusalem allerdings wird es auch so sein, kurz vor Weihnachten feiern die Juden das Chanukka-Fest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels. Und da gibt es dann auch so etwas wie Lichter, die phasenweise entzündet werden, 8 Kerzen, jeden Tag eine mehr. Dann kommt sogar in den Altstadtgassen und in den Straßen von Jerusalem so etwas wie Adventsstimmung auf, zumindest was eben das Äußerliche angeht.
Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Bethlehem haben Sie angesprochen, aber ich vermute mal, da gibt es keinen Glühwein, oder?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Wie sieht das sonst so aus, verglichen mit einem Weihnachtsmarkt bei uns?
Ja, es gibt natürlich auch Buden, es gibt eine große Krippe, die da steht aber es ist noch nicht so überorganisiert und kommerzialisiert, wie es hier bei uns ist.
Wir sprechen über die Geburtskirche, deswegen sind Sie bei uns im Studio. Also der Weihnachtsmarkt vor der Geburtskirche, den haben wir abgehakt. Die Geburtskirche selber, wir haben es gesagt, wurde gründlich renoviert. Lassen Sie uns erstmal grundsätzlich drauf gucken. Geburtskirche, wie sicher ist das denn, dass das der Geburtsort Jesu ist?
Nun, immerhin haben wir Zeugnisse aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, um 150, wo schon ein christlicher Philosoph berichtet, dass in Bethlehem eine Höhle gezeigt wird, in der Jesus von Nazareth geboren worden sein soll. Weiter kommen wir historisch gesehen mit außerbiblischen Zeugnissen nicht zurück. Aber das ist eigentlich gar nicht so wenig, was wir da haben. Und wenn sich Europäer manchmal wundern, in einer Höhle, davon lese ich doch in der Bibel gar nichts. Ja, das mag sein, aber tatsächlich in der Region von Bethlehem werden bis in die Gegenwart Höhlen als Ställe benutzt. Und in Ställen gibt es eben auch Futterkrippen. Von daher stimmt das Lokalkolorit durchaus.
Und heute ist da eine Kirche, da gibt es ja diesen Geburtsstern da drauf, ne?
Ja, die Kirche ist über einer Grotte, über einer alten Höhle errichtet. Und in dieser Höhle gibt es einen Platz, der gekennzeichnet ist durch einen silbernen Stern mit 14 Strahlen, der als den Ort kennzeichnet, an dem der Überlieferung zufolge Jesus geboren worden ist.
Jetzt ist das eine der ältesten Kirchen der Welt. Die meinen, 2. Jahrhundert haben Sie erwähnt, dass die Grotte erwähnt wurde. Wenn man sich so den kunsthistorischen Wert des Ganzen betrachtet, ist das doch so als altes Gotteshaus wahrscheinlich auch was Außergewöhnliches, oder?
Es ist in der Tat etwas sehr Besonderes. Die erste Kirche ist auf Anregung von Konstantins Mutter, der Kaiserin Helena, errichtet worden. Der heutige Bau stammt aus byzantinischer Zeit, also aus dem 6. Jahrhundert nach Christus und ist tatsächlich die einzige Kirche im Heiligen Land, die nie zerstört worden ist. Selbst die Perser, so erzählt eine Geschichte, hätten sie einst verschont bei ihrem Kriegszug im Heiligen Land, weil sie ein Bild der drei Weisen, der heiligen drei Könige an der Kirche gesehen hätten und die trugen orientalische, persische Kleidung und so haben sie darin sozusagen ein Gotteshaus gesehen, das ihren Vorfahren gewidmet war und haben es verschont. Von daher ist es kunsthistorisch vielleicht die bedeutendste Kirche des Landes überhaupt.
Wir sprechen über die Geburtskirche. Jetzt kurz bevor die Adventszeit losgeht. Georg Röwekamp ist bei uns im Studio, Repräsentant des Heilig-Land-Vereins in Jerusalem fürs Heilige Land. Sie haben gerade eben schon gesagt, die Geburtskirche ist eine der vom kunsthistorischen Wert, eine der ältesten, bedeutendsten Kirchen der Christenheit, die all diese Probleme, all diese Auseinandersetzungen, Kreuzzüge, alles überstanden hat, stand aber tatsächlich trotzdem lange Zeit auf der roten Liste der UNESCO, weil es bedroht gewesen ist. Warum war das? Was ist da passiert?
Also nur zum einen, ob damit keine Missverständnisse aufkommen, sie ist natürlich auch religiös-theologisch eine der wichtigsten Kirchen, denn sie feiert das Ereignis, mit dem das Christentum anfängt. Sie stand auf der roten Liste, weil vor allen Dingen auch das Dach der Kirche sehr undicht war und dadurch mehr und mehr Schäden zu beobachten waren und sie wirklich kurz vor dem Einsturz stand. Dass es so lange gedauert hat mit der Renovierung, hat verschiedene Gründe. Das hängt einmal mit den politischen Rahmenbedingungen zusammen, aber auch damit, dass die verschiedenen Konfessionen, die die Kirche betreuen, die in der Kirche Rechte haben, sich natürlich einigen müssen, wer was macht und wann. Und das hat ein bisschen gedauert, aber zum Glück ist man sich einig geworden, ähnlich wie auch in Jerusalem vor einigen Jahren bezüglich der Renovierung der Grabeskirche. Und so konnte dieses Projekt jetzt angegangen werden und bereits fast zum Abschluss kommen.
Also das Dach musste gemacht werden, haben Sie gesagt. Was haben Sie da noch gemacht?
Im Innern hat man wirklich vor allen Dingen auch die großen künstlerischen Kostbarkeiten, die Mosaiken aus dem Mittelalter, aus der Kreuzfahrerzeit, erstmals gereinigt, konserviert, dabei sogar neue Mosaiken entdeckt, von deren Existenz man überhaupt nichts wusste, dass die noch da waren. Man hat vor allen Dingen auch die dunklen, geschwärzten Säulen, wo Malereien von Heiligen drauf waren, gereinigt, sodass also diejenige, die die Geburtskirche kennt, auch wenn er jetzt sie wiederkommt, sie in ganz neuem Licht sieht. Es lohnt sich also unbedingt, einmal wieder hinzugehen, diese glänzenden Mosaiken und auch ihre spannende religiöse Botschaft zu studieren. Es ist eine neue Kirche, in die man da kommt.
Jetzt haben Sie es gesagt, es ist eine theologisch natürlich auch eine der bedeutendsten Orte der Christenheit. Es ist was, was allen Christen heilig ist, Geburtsort Jesu. Und ähnlich wie auch in der Grabeskirche ist es ja so, dass verschiedene Konfessionen da natürlich eine Rolle spielen müssen, Anspruch erheben. In der Grabeskirche ist es ja so, es gibt 6 verschiedene Konfessionen, die sich das quasi aufteilen. Und in der Geburtskirche ist es auch irgendwie so ähnlich gemacht, ne?
Ja, ein bisschen ähnlich ist es so. Die alte Kirche hat sich eben entlang der Sprachgrenzen sozusagen geteilt und alle Sprachgruppen, alle Kirchen kommen von diesem Ursprung natürlich nicht los, wollen weiter dort präsent sein. Und so hat es dann endgültig vor gut 150 Jahren den Kompromiss gegeben, den Status quo, der festlegt, wer wo wann feiert. Das wird manchmal ein bisschen belächelt, aber zum einen ist es in Bethlehem so, das funktioniert relativ konfliktfrei. Die Katholiken in der Katharinenkirche, die Griechen und Armenier in der Hauptkirche, unten in der Grotte dann die Lateiner, die Katholiken und die Griechen. Und zum anderen ist es ein Kompromiss, der, wie gesagt, seit 150 Jahren mehr oder weniger gut funktioniert. Und das ist in einer Weltregion, wo Kompromisse sonst nicht so hoch geschätzt sind, eigentlich nicht wenig. Es ist einer der Verträge, der mit am längsten existiert und funktioniert.
Katharinenkapelle haben Sie angesprochen, also die Katholiken haben sich quasi so ihre eigene Kirche noch dazu gebaut, ne?
Ja, das ist im 19. Jahrhundert ist an die Stelle einer mittelalterlichen Kapelle diese größere Kirche getreten. Da finden dann eben am 25. Dezember oder in der Nacht vom 24. auf den 25. die Weihnachtsgottesdienste statt. Dort kommt dann auch immer der palästinensische Präsident, obwohl Muslim. Das ist eine Feier für die ganze Stadt, die dann da stattfindet.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, fahren Sie denn selber auch hin? Also in der Advents- und Weihnachtszeit zur Geburtskirche, wenn Sie da so jetzt von geschwärmt haben?
Es ist tatsächlich so, dass in der Adventszeit, wie überhaupt jetzt das ganze Jahr über, der Pilgerstrom nicht abreißt. Und es gibt Zeiten, da ist es ganz schwer, in die Geburtsgrotte hineinzukommen. Und dann steht man wirklich manchmal auch stundenlang an, was schade ist, so schön es ist, dass so viele Pilger kommen. Ich werde irgendwann an einem Abend die Gelegenheit haben, mit einer kleinen Gruppe still in der Geburtsgrotte zu sein. Das ist dann für mich Advent, warten auf Weihnachten. Dann muss ich in der Heiligen Nacht nicht unbedingt dorthin, obwohl das viele tun, die sich auf diesen 8 Kilometer langen Weg von Jerusalem nach Bethlehem machen, um am Ort des Geschehens diese Nacht zu feiern.
Da kann man ja fast neidisch werden, die Adventszeit in der Geburtskirche zu verbringen. Georg Röbekamp war bei uns im Studio und hat seine Eindrücke von Bethlehem, von der Geburtskirche, vom Heiligen Land in der Adventszeit geschildert. Besten Dank, ja, und gute Heimreise dann.
Danke.